SWR 2 aktuell.
Am Dienstagmittag beschäftigen uns diese Themen. Das schlimmste Erdbeben seit Jahrzehnten trifft in Syrien auf ein kriegszerstörtes Land. Wir sprechen darüber, was das konkret bedeutet. Stress bei den Eltern in Tübingen, denn die Öffnungszeiten der Kitas werden dort deutlich gekürzt. Wir fragen, was das heißt und wie es so weit kommen konnte. Und der Verkaufspoker um den insolventen Hahn-Flughafen geht in die vorerst letzte Runde. Wer mitpokert und warum? Auch darüber sprechen wir in SWR 2 aktuell mit Laura Koppenhöfer. Die Opferzahl steigt und steigt. Nach den verheerenden Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion sind nach aktuellem Stand mehr als 5000 Menschen ums Leben gekommen. Und die schwierigen Bergungsarbeiten sind längst nicht abgeschlossen. Und die Hoffnung, in der Eiseskälte noch Überlebende zu retten, sinkt mit jeder Stunde, wie Pia Mazurczak berichtet.
Die Helfer haben es nach wie vor schwer, in das Erdbebengebiet zu kommen. Der Präsident des Katastrophenschutzes sagte am Vormittag, das schlechte Wetter erschwere die Anreise. Erst seit kurzem könnten außerdem Helikopter eingesetzt werden, so Vizepräsident Oktay. Dazu kommen zerstörte Straßen und Brücken sowie Stromausfälle in der Region. Der Flughafen Adana ist als einer der wenigen in der Region noch in Betrieb. Dort wurde ein Drehkreuz für Hilfslieferungen aus der Luft errichtet. Allein 12.000 Bergungskräfte seien mittlerweile im Einsatz. Mittlerweile sind nach Angaben der Behörden auch internationale Rettungsteams aus 14 Ländern im Erdbebengebiet eingetroffen. Immer noch gibt es etwa 10 bis 15 Nachbeben pro Stunde, die die Rettungsmaßnahmen ebenfalls erschweren. In den sozialen Medien kursieren viele Nachrichten von Hilfesuchenden, die entweder selbst unter Trümmern eingeschlossen sind oder Verwandte dort vermuten. Dort wird auch Kritik an den schleppend verlaufenden Rettungsmaßnahmen laut, es seien viel zu wenige Helfer vor Ort. Diese Nachrichten lassen sich im Moment nicht überprüfen, deuten aber darauf hin, dass es noch viele Verschüttete geben dürfte.
Syrien hat in dieser Katastrophe einen Sonderstatus als Bürgerkriegsland seit mehr als 10 Jahren. Thilo Spanhel ist unser Korrespondent für Syrien. Herr Spanhel, wie war denn die Ausgangslage in der Katastrophenregion im Westen des Landes, bevor das Erdbeben sie getroffen hat?
Ja, die war schon vorher ziemlich schlecht. Also der jahrelange Bürgerkrieg, der hat viele Gebäude marode gemacht. Also muss ich ja vorstellen, dass es teilweise tagelang und am Stück dort Bombardements gegeben hat. Also die Struktur war schon sehr marode. Und die Leute, die dort obdachlos geworden sind während der Kämpfe, die mussten halt schnell untergebracht werden. Das heißt, man hat sie dann in behelfsmäßige Gebäude, die schnell hochgezogen wurde, gesteckt. Und diese Gebäude sind jetzt eben eingestürzt, weil sie auch gar nicht stabil genug waren. Außerdem war es vorher auch schon so, dass in vielen Regionen, gerade im Norden Syriens, es kaum Strom gab. Es gab kaum Hilfe von außen. Also wir haben auch im letzten Winter oft darüber gesprochen, dass es einen Mangel an Medikamenten und Lebensmitteln zum Beispiel in der Region gab. Das ist jetzt im Winter natürlich ein riesiges Problem für die Menschen vor Ort und auch für die Hilfskräfte, um die Räumungsarbeiten und die Aufräumarbeiten dort vor Ort anzufangen.
Weil vieles eben auch nur provisorisch war. Dazu wird ja das Gebiet von Rebellen kontrolliert. Deren größter Feind ist der syrische Staat, Macht mit Machthaber Assad. Ist das jetzt in dieser überlebenskritischen Situation egal oder werden staatliche Rettungskräfte unter Umständen sogar abgewiesen?
Also man würde sich wünschen, dass hier politische Grenzen oder Feindschaften überwunden werden, natürlich, aber aktuell hören wir nicht davon. Und das ist sowohl von der Seite der, sag ich mal, von der Milizen, die dort auf der einen Seite sind und auf der anderen Seite das Assad-Regime, da gibt es keine Hilfsangebote von beiden Seiten zurzeit. Also wir haben gestern Abend noch mit einem Arzt gesprochen, der in Idlib in einem Krankenhaus arbeitet und der hat gesagt, wir brauchen Hilfe, aber wir erwarten sie nicht von Assad und wir wollen sie auch gar nicht von demjenigen haben, der uns in den letzten Jahren immer wieder getötet hat und uns verfolgt hat. Also man kann sich vorstellen, wie dramatisch diese Situation vor Ort ist. Die Leute, die dort leben im Nordwesten Syriens, die sind oft aus anderen Landesteilen dorthin geflohen und haben Angst und auch gar keine Hoffnung vor dem, der dort im Süden sitzt, also dem Diktator Assad. Und sie glauben einfach nicht, dass von dem Hilfe kommt. Und aktuell sieht es einfach auch nicht so aus.
Und was heißt das jetzt für die Rettungsarbeiten, aber auch für die kommenden Monate des Wiederaufbaus? Wer kann da helfen? Da muss dann die Hilfe aus dem Ausland kommen.
Ja, die internationale Gemeinschaft ist da auf jeden Fall gefragt, Hilfe zu liefern. Selbst Assad, der selbst wenn er helfen wollen würde, dann hätte er nicht genug Mittel, um dort wirklich zu unterstützen. Also auch das syrische Regime ist praktisch pleite. Auch in den vom Assad-Regime kontrollierten Gebieten ist Treibstoff Mangelware und es gibt maximal 2 Stunden Strom am Tag. Also die Hilfe kommt wahrscheinlich eher nicht von da. Vielleicht kommt sie irgendwann mal über das Assad-Regime, also dass man versucht, irgendwie Hilfsgüter über Damaskus in die besetzten Gebiete zu bringen. Aber die internationale Gemeinschaft ist gefragt, Druck auszuüben, zum Beispiel auch, um mehr Grenzübergänge zu öffnen. Also es war bisher so, dass die große Masse an Hilfsgütern über einen Grenzübergang im Norden Syriens gekommen ist, Bab el-Hawa. Aber die türkische Seite dieses Grenzübergangs, die wurde schwer in Mitleidenschaft genommen von diesem Erdbeben. Also es dürfte auch die Lieferung von Hilfsmitteln über diesen Grenzübergang erschweren. Also ja, die internationale Gemeinschaft ist gefragt, da so schnell wie möglich Hilfe zu leisten. Aber wie genau, das ist aktuell noch nicht klar.
Unser Korrespondent Thilo Spanhehl mit dramatischen Schilderungen vom Bürgerkriegs- und jetzt auch Erdbebenland Syrien. Einen Subventionswettlauf mit den USA, den will Bundeswirtschaftsminister Habeck nicht. Die US-Regierung hat mit dem Inflationsbekämpfungsgesetz hunderte Milliarden Dollar an Subventionen beschlossen für Unternehmen, die auf umweltfreundliche Technologien setzen und die in den USA produzieren. Europäische Konkurrenten sehen sich entsprechend benachteiligt. Und für die will Habeck sprechen bei seinem Besuch in Washington. Über seine Erfolgsaussichten Björn Dacke.
Robert Habeck will sich keine Illusionen machen.
Dieser Inflation Reduction Act wird nicht noch einmal geöffnet. Also das Gesetzesverfahren ist abgeschlossen und die amerikanische innenpolitische Lage lädt jetzt nicht unbedingt dazu ein, dieses Verfahren neu zu eröffnen.
Der Bundeswirtschaftsminister steht vor dem Weißen Haus in Washington. In der US-Hauptstadt versucht er zu verhindern, dass deutsche Firmen durch das milliardenschwere Investitionsprogramm Nachteile erleiden. Der Grünen-Politiker meint auch zu wissen, wo er ansetzen kann.
Aber ein Gesetz wird dann ja, das ist in Deutschland auch nicht anders, in Verordnungen runtergebrochen. Aufgefächert in Interpretation, was genau, ab welchen Grenzwerten, auf welche Produkte wie zu beziehen ist. Und diese Arbeit ist jetzt mittendrin.
Beispiel Elektroautos. Amerikanische Autofahrer müssen laut Inflation Reduction Act weniger Steuern für sie zahlen. Aber nur, wenn die Fahrzeuge in Nordamerika fertig gebaut wurden. Allerdings gibt es Ausnahmen, zum Beispiel für Leasingfahrzeuge.
Das ist ein guter Schritt und er zeigt, dass die amerikanische Seite ebenfalls gewillt ist, nach vorne zu kommen und statt einem Gegeneinander eine Gemeinsamkeit aufzubauen.
Habeck hofft darauf, dass aus den kleinen Gemeinsamkeiten noch etwas Größeres werden kann. Zum Beispiel Rohstoffpartnerschaften. Das könnten etwa gemeinsame Standards sein für den Abbau von Lithium. Für die deutsche Wirtschaft ist das US-Investitionsprogramm beides. Eine Chance auf Geschäfte mit grünen Technologien, aber auch eine Gefahr, gegenüber der US-Konkurrenz ins Hintertreffen zu geraten. Christoph Szemyonik von der Deutschen Außenhandelskammer in Washington findet es gut, das offen anzusprechen.
Grundsätzlich ist es ja immer sehr wichtig, dass die Kommunikationskanäle offen bleiben, dass Regierungen miteinander reden, dass man sich versteht. Und die Biden-Administration gibt meiner Meinung nach den Europäern hier auch jedes Mal wirklich eine gute Chance, auf die Europäer zuzugehen.
Habeck bekommt am zweiten Tag seines Besuches in Washington Verstärkung aus Frankreich. Das Auftreten zusammen mit Wirtschaftsminister Bruno Le Maire soll zeigen, dass Europa in Handelsfragen zusammenhält.
Wir versuchen, unseren Beitrag zu leisten, diese Kühe, diese letzten Kühe ebenfalls vom Eis zu bekommen.
Geplant sind unter anderem Treffen mit US-Finanzministerin Janet Yellen und mit Außenminister Antony Blinken. Denn Habeck will nicht nur über den Inflation Reduction Act reden. Mindestens genauso wichtig ist ihm, sich mit der US-Regierung über den Krieg in der Ukraine auszutauschen.
Ja, und in gut 2 Wochen ist schon der 1. Jahrestag des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Und die Situation nach diesem Kriegsjahr ist alles andere als ermutigend. 8 Millionen Menschen sind laut UNO-Nothilfe aus der Ukraine in Nachbarländer geflohen, plus 5 Millionen Binnenflüchtlinge. Und es dürften mehr werden, denn beide Seiten rüsten auf. Westliche Länder, darunter Deutschland, liefern Kampfpanzer. Und nach Ansicht der ukrainischen Regierung sollten auch bald Schiffe und Flugzeuge folgen. Vor diesem Hintergrund kann die Wehrpflichtbemerkung des neuen Verteidigungsministers Pistorius nicht überhört werden. Nicht nur er scheint darüber nachzudenken, die Wehrpflicht zurückzuholen.
Auslöser der laufenden Diskussion um die Wehrpflicht war der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius, SPD. In einem Zeitungsinterview sagte er, wie im Vorbeigehen, es sei ein Fehler gewesen, die Wehrpflicht auszusetzen. Das bekräftigt er beim Besuch eines Panzerbataillons bei Bielefeld am 1. Februar.
Die Aussetzung der Wehrpflicht war ein Fehler, aber keiner, den man jetzt mal eben so im Handumdrehen zurückholt. Wir haben gerade andere Aufgaben zu stemmen, die viel Geld, Kraft und Zeit kosten, die stehen im Vordergrund.
Selbst wenn sofort eine neue Wehrpflicht aktiviert würde, könnte sie der Bundeswehr in der aktuellen Lage nicht weiterhelfen, so der Minister. Auch Bundeskanzler Scholz geht auf Abstand in der Diskussion, ebenso die Wehrbeauftragte des Bundestages Eva Högel, SPD. Noch im Sommer 2020 hatte sie eine Aktivierung der ausgesetzten Wehrpflicht angeregt, wiederholt allerdings diese Forderung nicht in der aktuellen Debatte. Auch der Bundeswehrverband gibt sich zurückhaltend. Gesprächiger dagegen ist der Reservistenverband der Bundeswehr. Dessen Vorsitzender Patrick Sensburg wünscht sich eine breite öffentliche Diskussion über die Wehrpflicht. Für ihn gibt es da kein einfaches Ja oder Nein.
Wir müssen zuerst fragen, ob wir die Wehrpflicht wirklich aus verteidigungs- und sicherheitspolitischen Gründen brauchen. Wenn wir sie brauchen, weil wir sonst eine echte, glaubwürdige Landesverteidigung nicht leisten können, dann müssen wir die Wehrpflicht wieder einführen. Wenn wir sie aber nicht brauchen, dann bin ich auch der Meinung, kann man jungen Menschen nicht ein Jahr ihres Lebens nehmen, denn dann können sie selbst entscheiden, was sie machen.
Alle wissen, dass es bei der Bundeswehr an vielem fehlen würde für eine mögliche neue Wehrpflicht. Kasernen, Ausbilder, militärische Ausrüstung. Wohl auch deshalb bezeichnete FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner die Sache als Gespensterdiskussion.
Die junge Generation ein Jahr von qualifizierter Ausbildung und Arbeit abzuhalten, das ist nach der Pandemie und angesichts auch unseres Fachkräftemangels ökonomisch und gesellschaftspolitisch falsch.
2011 wurde die Wehrpflicht ausgesetzt unter dem damals zuständigen Minister Guttenberg von der CSU. Und die damalige Kanzlerin sagte, man habe sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht.
Die Wehrpflicht ist eine Grundkonstante immer gewesen. Deshalb ist das keine leichte Entscheidung zu sagen, wir gehen über zu einer freiwilligen Wehrpflicht. Wir werden die Wehrpflicht nicht abschaffen, so wie sie im Grundgesetz steht.
Da steht sie nun, was eine Aktivierung rein juristisch und gesetzgeberisch leichter machen würde. Allerdings, viele Fragen drumherum sind weiter offen. Sollten auch Frauen wehrpflichtig sein? Soll auch der Zivildienst zurückkehren? Und wenn ja, wie lange soll all das dauern? Sehr konkret dagegen sind die Erwartungen der NATO an Deutschland. Sie kalkuliert, dass die Bundeswehr von jetzt 183.000 Soldatinnen und Soldaten anwachsen soll, um 20.000 innerhalb der nächsten 8 Jahre.
Alfred Schmidt hat aus Berlin berichtet. Ein Ganztags-Kita-Platz ist in Deutschland sowas wie ein Hauptgewinn. Und selbst dann ist das Konstrukt aus Arbeits- und Betreuungszeiten meist auf Kante genäht und kommt durch Krankheit, Stau oder Überstunden schnell ins Wanken. Entsprechend groß das Entsetzen bei der Elternschaft in Tübingen, wo der Gemeinderat gestern beschlossen hat, die Kita-Öffnungszeiten ab September zu kürzen. Das Personal fehlt ja quasi überall. Doch darauf so zu reagieren, da geht Tübingen mal wieder einen Sonderweg. Aber so viel Beifall wie für manch pfiffige Corona-Idee wird OB Boris Palmer diesmal wohl nicht bekommen. Im Gegenteil, der Tübinger Gesamtelternbeirat hält entschieden dagegen. Maria Tiede ist die Vorsitzende. Frau Tiede, welche Dimension hat die Gemeinderatsentscheidung absehbar? Wie viele Kitas werden wie viel kürzen?
Das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage, der wir die ganze Zeit auch auf der Spur sind. Gestern wurde im Gemeinderat eine Präsentation gemacht, wo gezeigt worden ist, welche städtischen und Kitas von freien Trägern wohl bis 16.30 Uhr beziehungsweise bis 17.30 Uhr aufhaben. Jedoch die anderen Kitas wurden so nicht benannt. Das wissen wir also noch gar nicht, wie die Situation in anderen Kitas tatsächlich ist.
Es kann also sein, dass es am Ende gar nicht so wild wird und im Großen und Ganzen alles wie gehabt bleibt, oder ist schon damit zu rechnen, dass die Kürzungen erheblich ausfallen werden?
Na, wir wissen zumindest mal, dass es nach aktuellem Stand 2 Gruppen geben soll, die bis 17 bzw. 17.30 Uhr aufhaben. Das wurde gestern auch noch mal beschlossen, um eben das Personal eher in die Kitas zu schicken, die dann bis 16.30 Uhr das Angebot aufhaben können. Wie der Rest tatsächlich verfahren wird oder wie die restlichen Öffnungszeiten sind, das können wir derzeit gar nicht abschätzen. Wir denken aber tatsächlich, dass es eher drastischer ausfallen wird, als es aktuell ist.
Und wenn das dann so kommt, dann werden ja Eltern Arbeitszeit reduzieren müssen. Dann kann man sich ja auch vorstellen, wer dann beruflich zurücksteckt. Haben wir ja bei Corona gesehen, die Väter sind es eher nicht. Das heißt, in Tübingen werden reihenweise Mütter ihre Teilzeit runterfahren.
Das ist genau das auch, was wir mit unserem Stimmungsbarometer abgefragt haben. Da kam dann tatsächlich raus, dass diejenigen zurückstecken müssen, die sowieso schon ihre Arbeitszeit reduziert haben. Und da gehen wir ganz stark davon aus, dass es tatsächlich wieder die Mütter betrifft. Uns wurden E-Mails geschickt, die auch darauf hingewiesen haben, dass es vor allem eben die Mütter sind, die dann wieder ihre Arbeitszeit reduzieren müssen. Hoch ausgebildete akademische Mütter zum Teil, diejenigen, die aber auch systemischen, relevanten Berufen arbeiten, die müssen dann auch wieder ihre Arbeitszeit reduzieren. Und wir wissen auch, dass die gerade vor allem in den sozialen Berufen arbeiten, also das heißt als Pflegefachkräfte oder aber auch als Krankenschwester, als Ärztinnen, als Grundschullehrerinnen, die werden dann wieder ihre Arbeitszeit reduzieren und das betrifft dann die gesamte Gesellschaft wieder.
Lässt sich denn da noch was drehen oder ist das eine finale Sache?
Der Beschluss von gestern ist erstmal ein erster Schritt, der so gemacht worden ist. Wir müssen aber gleichzeitig dazu sagen, dieser Beschluss ist nicht der Beschluss, den wir von Anfang an hatten, sondern jetzt sind wesentliche Änderungsanträge mit eingeflossen, die wir abgestimmt haben mit den verschiedenen Fraktionen in den Gemeinderäten, die dann auch durch unsere Demonstrationen gesehen haben, wie groß die Not der Eltern tatsächlich ist. Und deswegen sind wir jetzt erstmal stolz darauf, was wir bis jetzt erreicht haben. Denn ohne unseren Einsatz als ehrenamtlich engagierte Eltern wäre das mit dieser Beschlussvorlage so nicht möglich gewesen. Also dass wir so viele Änderungen noch mit reinbringen konnten.
Dann wäre es hätte also noch schlimmer kommen können.
Ganz genau, davon gehen wir aus. Und was wir jetzt machen, wir hören jetzt natürlich nicht auf, sondern wir müssen jetzt intensiv ins Gespräch gehen mit der Stadtverwaltung und mit den Gemeinderäten und unsere Lösungen nochmal präsentieren, neue Lösungsvorschläge miteinander erarbeiten. Wir stellen uns da eine Arbeitsgruppe Kita vor, die tatsächlich auch von der Fraktion der Grünen und von der SPD so unterstützt worden ist gestern Abend nochmal, weil eben diejenigen Eltern, die jetzt sich anmelden, unter den jetzigen Vergabekriterien natürlich noch heftiger leiden und denen gar nicht geholfen worden ist durch die neue Beschlussvorlage. Und auch für diese Eltern müssen wir natürlich Lösungen finden. Und vor allem ist es ja so, dass alle Kinder ein Recht auf frühkindliche Bildung haben. Und da sind wir in Tübingen noch weit davon entfernt, wenn wir 240 gesperrte Plätze haben.
Maria Tiede ist Vorsitzende des Gesamtelternbeirats in Tübingen. Wir haben am Vormittag über die drohende Kürzung der Kita-Zeiten gesprochen. Ein echter Verkaufspoker ist das. Wer bekommt den Hunsrück Flughafen Hahn? Der ist seit Jahren insolvent und soll verkauft werden, doch das will einfach nicht klappen. Aktuell stehen wieder Kaufinteressenten bereit, einer aus Mainz und einer aus Russland ausgerechnet. Sebastian Grauer aus dem SWR-Studio Trier beobachtet den Hahn-Poker seit Jahren. Wer sind die Kaufanwärter und welche Interessen verfolgen sie am Hahn?
Ja, aktuell sind zwei potenzielle Käufer im Rennen um den Flughafen. Das ist zum einen ein russischer Investor, der auch am Nürburgring in der Eifel aktiv ist. Sein Name ist Viktor Achitonin. Er ist Milliardär, Pharmaunternehmer und ein Oligarch. Er ist unseren Recherchen zufolge der größte russische Arzneimittelhersteller, verkauft unseren Informationen nach seine Produkte vor allem in Russland und China. Geschäftsbeziehungen bestehen aber auch weltweit, auch zur deutschen Pharmaindustrie. Er steht aktuell auf keiner EU-Sanktionsliste. Investor 2 ist ein Mainzer Immobilienunternehmer, Wolfram Richter ist sein Name. Er hat ebenfalls eine hohe Millionensumme für den Flughafen geboten und ist sozusagen der Plan B des Insolvenzverwalters. Denn sollte der Deal mit dem russischen Investor scheitern, käme er wohl zum Zug. Mit beiden Investoren hat der Insolvenzverwalter auch schon Verträge abgeschlossen. Der Kaufpreis wurde in beiden Fällen nach unseren Informationen auch schon auf Konten hinterlegt. Von 20 Millionen Euro plus minus ist die Rede. Die beiden Investoren waren unseren Informationen nach auch schon im Bieterverfahren im vergangenen Jahr dabei. Damals hatte dann ja aber das Frankfurter Unternehmen Swift Conjoy den Zuschlag erhalten. Das Unternehmen hatte dann aber laut Insolvenzverwalter den Kaufpreis nicht bezahlt, weswegen der Flughafen Hahn jetzt eben erneut verkauft wird.
Durch den russischen Investor ist es ja jetzt auch kein Landesthema mehr, sondern es braucht eine Genehmigung vom Bund. Warum eigentlich?
Ja, in der Tat. Das Bundeswirtschaftsministerium muss diesen Deal mit dem russischen Investor genehmigen. Und dort wird derzeit auch geprüft. Das hat ja der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck selbst so auch gesagt. Und er sagte auch, dass das mehrere Wochen dauern kann. Er sagte, dass das immer getan wird, wenn es Sorge gäbe, die kritische Infrastruktur könnte potenziell berührt werden. Dann gibt es eben eine Investitionsprüfung sagte er. Und im Detail könne er eben aber noch nicht darüber reden. Das Land Hessen, das ja auch noch einen kleinen Anteil an der Betreibergesellschaft des Flughafens hält, hatte sich ja auch schon gegen den Verkauf des Flughafens an den russischen Investor ausgesprochen. Dazu muss man auch sagen, dass der Flughafen Hahn ja ein ehemaliger US-Militärflughafen ist, der vom US-Militär unseren Informationen nach auch noch benutzt wird. Da landen beispielsweise immer mal wieder Maschinen der Amerikaner zwischen. Das wäre ja unter einem russischen Investor ebenfalls undenkbar. Das alles macht es aber auch zu einem Politikum, das eben jetzt in Berlin behandelt werden muss. Der Insolvenzverwalter selbst hat keine Möglichkeit, hier zu handeln. Er, so teilte er mit, muss den Verkaufsprozess diskriminierungsfrei abhalten. Er ist ja auch den Gläubigern verpflichtet und die haben sich schon, so hören wir, teilweise für den russischen Investor ausgesprochen. Vermutlich auch, weil er eben der Höchstbietende ist.
Der Hahn war ja schon zweimal fast verkauft und dann hat es doch nicht geklappt. Was ist an diesem Flughafenverkauf denn so schwierig?
Ja, es gab schon mehrere Versuche. Warum das so ist, da lässt sich aber nur spekulieren, warum der Hahn sich so schwer verkaufen lässt. Die Gründe, warum die Deals scheiterten, sind ja auch unterschiedlich. Der Verkauf der Landesregierung des Flughafens an einen chinesischen Investor scheiterte ja im ersten Anlauf auch daran, dass offenbar nicht richtig geprüft wurde. Das Land war einem Betrüger aufgesessen. Recherchen haben dann ja ergeben, dass das Unternehmen, das den Flughafen kaufen wollte, in China noch nicht mal richtige Büroräume hatte. Der Deal mit der Swift Conchoy scheiterte dann am Geld, das nicht gezahlt wurde, laut Insolvenzverwalter. Und vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass viele möglichen Investoren auch erst beim genaueren Hinsehen klar wird, dass doch einige Millionen Euro in den Flughafen investiert werden müssen. Das kann unter Umständen abschreckend wirken. Das aber alles, wie gesagt, nur spekuliert.
Wie fällt denn die anstehende Gläubigerentscheidung heute aus? Wagen Sie da eine Prognose?
Ja, vor einer Woche hätte ich gesagt, das Ganze wird ziemlich unspektakulär, aber jetzt gab es eben politische Äußerungen dazu, es gab Berichterstattung darüber und ich kann mir schon vorstellen, dass da der ein oder andere Gläubiger jetzt auch Fragen hat, die er an den Insolvenzverwalter richten möchte. Ich glaube allerdings nicht, dass es heute zu einer Hop- oder Top-Entscheidung kommt, also russischer Investor oder Mainzer Immobilienunternehmer. Ich gehe eher davon aus, dass die Gläubiger dem Insolvenzverwalter sagen werden, sinngemäß: Mach weiter so wie bisher, fahr bitte zweigleisig, dein Plan ist gut. Und dazu muss man ja auch sagen, dass der Ball ohnehin im Bundeswirtschaftsministerium liegt, denn da muss ja jetzt eine Entscheidung getroffen werden.
Sebastian Grauer vor der Gläubigerentscheidung zum Flughafen Hahn. Sie sind ohne Frage die Gewinner der aktuellen Energiekrise, internationale Öl- und Gaskonzerne. Nachdem vergangene Woche schon die US-Konzerne ExxonMobil und Chevron sowie Shell aus Großbritannien Rekordgewinne verkündet haben, zieht heute BP nach. Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt auf 28 Milliarden Dollar. Alexander Winkler aus der SWR Wirtschaftsredaktion, wie sehr haben die Konzerne denn von der Energiekrise profitiert?
Ja, schon deutlich. Und gleichzeitig ist da noch Luft nach oben. Aber ich fange mal vorne an, denn die Zeichen standen für die Ölmultis definitiv günstig. Mit dem schleichenden Ende der Corona-Krise sind nämlich im letzten Jahr zumindest in Europa und Nordamerika mehr Menschen verreist. Es wurde mehr gefahren, mehr geflogen. Die Wirtschaft hat sich weltweit erholt. Und dann kam der russische Krieg gegen die Ukraine und Russland als bis dahin echt großer Player auf dem internationalen Öl- und Gasmarkt fiel eben nach und nach aus. Das heißt, höhere Nachfrage bei sinkendem Angebot. Die Preise sind entsprechend durch die Decke und die Kassen bei BP und Co. haben geklingelt. Morgen legt noch Total Energies aus Frankreich Zahlen vor. Insgesamt dürfte sich der Gewinn der 5 größten Öl- und Gaskonzerne aus Nordamerika und Europa auf knapp 200 Milliarden Dollar belaufen.
Und dann sagen Sie, die Energiekonzerne hätten noch mehr verdienen können. Warum?
Ja, Glück im Unglück, zumindest für uns Verbraucherinnen und Verbraucher, war wohl, dass China noch bis Ende vergangenen Jahres seine strikte Null-Covid-Linie gefahren hat. Deswegen war die Nachfrage nach Öl und Gas dort noch relativ verhalten und weltweit eben bei weitem nicht so hoch, wie sie hätte sein können. Und das heißt, jetzt, da China wieder auf dem Weg zur Normalität ist, dürfte die Gewinnrallye der Ölmultis wohl vorerst auch nicht abreißen.
Aber an den Öl- und Gaskonzernen dürfte die Energiewende ja auch nicht spurlos vorbeigehen. Investieren sie das Geld denn wenigstens in Erneuerbare?
Ja, aber nicht bei weitem genug, kommt immer wieder die Kritik. Nicht zuletzt, weil die Gewinnmargen mit Öl und Gas noch deutlich größer sind. Deswegen spielen erneuerbare Energien noch immer eine untergeordnete Rolle. Und einen großen Teil des Geldes investieren die Konzerne selbst sowieso überhaupt nicht. Stattdessen gibt es bei den meisten eine saftige Erhöhung der ohnehin schon lukrativen Dividende.
Und das heißt, an der Börse kommt die Gewinnserie auch gut an?
Ja, absolut. BP mit den aktuellsten Zahlen zum Beispiel liegt in London mehr als 5% im Plus. In Deutschland ist der DAX hingegen ziemlich unentschlossen. Zum Mittag steht er 0,1% im Minus bei 15.328 Punkten.
Alexander Winkler aus der SWR Wirtschaftsredaktion in SWR 2 aktuell.